Das dritte Gespräch. Und nun, ihr Priester, dieser Spruch gilt euch. Wenn ihr nicht hört und es nicht zu Herzen nehmet, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schicke ich den Fluch unter euch und verfluche euren Segen. Ja, ich habe ihn schon verflucht, weil ihr nicht darauf achtet. Siehe, ich schlage euch den Arm nieder und werfe euch Kot ins Gesicht, den Mist eurer Festopfer, und man wird euch zu ihm hinauswerfen. Und ihr werdet erkennen, dass ich diesen Urteilsspruch über euch gesandt habe, weil zwischen mir und Levi ein Bund besteht, spricht der Herr der Heerscharen. Darin bestand mein Bund mit ihm, dass ich ihm Leben und Heil gab, Furcht und Scheu, dass er mich fürchte und vor meinem Namen sich beuge. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Munde, und es ward kein Böses auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte vor mir friedsam und aufrecht und bekehrte viele von Sünden. Denn des Priesters Lippen bewahren die Lehre, dass man aus seinem Munde das Gesetz suche. Denn er ist ein Engel des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen, habt viele zu Fall gebracht durch eure Lehre. Ihr habt den Bund Levis zerstört, spricht der Herr der Heerscharen. Darum habe ich auch euch verächtlich und niedrig gemacht vor allem Volk, gleich wie ihr meine Wege nicht haltet, sondern die Person ansieht bei der Weisung. Malachi 2,1-9. Kein Böses auf seinen Lippen, das Gesetz der Wahrheit in seinem Mund. Ist hier von einer Menschenart die Rede, die einst gelebt hat und die jetzt ausgestorben wäre, so wie etwa jene Urweltwesen, deren unwahrscheinlich umfangreiche Überreste man heute in den Museen noch bestaunt? Ja, man fragt sich füglich, ist der Mann überhaupt ein Mensch, von dem es hier heißt, denn des Priesters Lippen bewahren die Lehre, dass man aus seinem Munde das Gesetz suche? Sind solche Worte auf Menschen angewendet tragbar? Ist es nicht wie eine Anspielung auf ein überirdisches Wesen, wenn es schließlich vom selben Priester geradezu heißt, denn er ist ein Engel des Herrn der Heerscharen? Es hat tatsächlich einst einen gegeben, den Gott mit einer solchen geistlichen Vollmacht und Lehrautorität ausrüstete, dass er hier auf Erden in Menschengestalt das war, was die Engel des Himmels sind, ein Bote Gottes. Das war der Priester des alten Bundes. Er hütete auf seinen Lippen die Lehre wie einen heiligen Schatz. Er war das, was Christus von jenem Schriftgelehrten sagt, zum Himmelreich gelehrt, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorträgt. Matthäus 13,52. Buchstäblich von seinem Munde suchte man das Gesetz. Was er sagte, war Gottes Wille. Wenn er den Mund auftat, dann war es die Wahrheit. Er war der Hort des ewigen, des unbestechlichen Rechts. Und dieser Priester war ein Nachkomme des Levi, eines der Söhne Jakobs. Aus Levis Geschlecht ging später ein Mose hervor und ein Aaron. Aus diesem Geschlecht stammt ein Jeremia und zuletzt noch Johannes der Täufer, dessen Mutter eine Aaronitin war. Es ist ausdrücklich nicht menschliches Verdienst, auf das der levitische Priester sich berufen konnte, es ist die erwählende Gnade Gottes, die ihn zum Priester und zum Boten macht. Diese Tatsache könnte nicht heller erleuchtet werden, als durch die Person des Levi selber, des Stammvaters aller Priester. Ist doch Levi, derjenige unter den Söhnen Jakobs, der dem Vater zusammen mit Simeon besonderes Herzeleid bereitete. Levi und Simeon haben einst die Ehre ihrer Schwester durch eine derart scheußliche Bluttat gerächt, dass ihr Vater über die beiden in die Klage ausbricht: Ihr habt mir Unglück bereitet, stinkend gemacht habt ihr mich vor den Einwohnern dieses Landes. 1. Mose 34. Auf dem Todbett aber, wo Erzvater Jakob seine Söhne noch ein letztes Mal versammelt, um einen jeden von ihnen zu segnen, da sagt er zu Simeon und Levi: Fluch über ihren Zorn, dass er so heftig, und über ihren Grimm, dass er so grausam ist. 1. Mose 49. Da, wo Jakob alle seine Söhne segnet, flucht er dem Levi. Und siehe, Gott macht den Mann, den sein Vater noch auf dem Todbett verflucht hat, zum Vater aller Priester. Das ist der Gott, der Fluch zum Segen wendet, der erwählt, wen er erwählen will, Und er sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. 2. Mose 33, 19. Auf dieses Wunder der frei erwählenden Gnade kann Maleachi sich berufen, wenn er vom Priester sagt, darin bestand mein Bund mit ihm, dass ich ihm Leben und Heil gab, Furcht und Scheu, dass er mich fürchte und vor meinem Namen sich beuge. Wahrhaftig, nicht aus sich selber fürchtet Levi Gottes Namen. Furcht und Scheu sind ihm gegeben. Und Leben und Heil hat er nicht aus sich, sondern gänzlich aus Gottes Hand. Nur eine Bedingung legte Gott den Nachkommen dieses fluchwürdigen und dann doch so gesegneten Mannes auf, als er ausgerechnet sie zur Priesterschaft berief. Als das gelobte Land unter die 12 Stämme verteilt wurde, da sollten die Nachkommen Levis keinen Besitz bekommen. Macht und Besitz sind zu gefährlich im Priesterstand. Ihr sollt kein Erbe erhalten, Gott soll euer Erbteil sein. So ausschließlich und so ganz ist das Priestertum des alten Bundes auf Gottes erwählende Gnade gestellt. Wer hier auf dieser Erde berufen ist, ein Engel und priesterlicher Bote Gottes zu sein, der kann das nicht, es sei denn ohne Verdienst aus Gnaden allein. Wer den Schatz der göttlichen Lehre auf seinen Lippen zu bewahren hat, der wisse, dass er am Tisch des lieben Gottes das Gnadenbrot ist. Aber dann ist gerade das, was Gott unter allen Umständen von seinem Priester getrennt haben will, wie ein verheerender Wildbach übers Priestertum des alten Bundes hereingebrochen. Vom Moment an, da der Nachkomme Levis nicht mehr ganz und unverrückt auf dem Boden und Grund des alleinigen Gnadengottes stand, war er gezwungen, in eigener Gerechtigkeit und Heiligkeit seinen Halt zu suchen. Und jetzt ist es vorbei mit der Bekehrung vieler Sünder. Nun bürdet der Priester den Leuten Lasten auf und versperrt ihnen den Weg zum Heil. Und schon ist ein Stand daraus geworden. Wo man auf eigenes Verdienst zu bauen beginnt, da gibt es immer einen Stand. Und aus dem Stand wird eine Elite und aus der Elite eine Hierarchie, auf Deutsch heilige Herrschaft, auf gut Deutsch Pfaffenregiment. Und jetzt, da man einmal droben ist im Stand, in der Elite und in der Crème de la Crème, jetzt ist es aus mit der Unbestechlichkeit des Priesterwortes. Jetzt sucht man vergebens das Gesetz im Munde des Priesters, jetzt wird hinaufgeschaut und hinuntergeschaut, anstatt Recht gesprochen. Jetzt ist es aus damit, er wandelte vor mir, friedsam und aufrecht. Der Priester, der nicht vom Gnadenbrot Gottes lebt, fängt an, vom Gnadenbrot der Menschen zu leben und wird sozusagen zwangsläufig zu jenem machthungrigen und hinterlistigen Heuchler, wie ihn später Jesus antrifft. Darum muss Gott immer wieder den Propheten erwecken, der im Namen und Auftrag Gottes nun dem Priester entgegentritt, der doch eigentlich und ursprünglich der berufene Diener und Bote Gottes wäre. Der letzte dieser Propheten, der seinen dornenvollen Auftrag an den Söhnen Levis ausrichtet, ist Maleachi. Ihnen, den berufenen Hütern der Wahrheit Gottes, muss er drohen. Wenn ihr nicht hören wollt und es zu Herzen nehmen, dann werdet ihr fühlen müssen. Wenn ihr fortfahrt, die Ehre, die Gott allein gehört, als Raub an euch zu reißen, dann wird Gott euch verfluchen. Ja, er hat euch schon verflucht, hat den Segen, den er euch gab, zurückgenommen und hat den ursprünglichen Fluch eures Erzvaters wieder in Kraft gesetzt. Gott wird euren Arm, der doch normalerweise dazu da wäre, sich zum Segnen zu erheben, niederschlagen und wird euch den Kot eurer Feste ins Gesicht schmeißen, ja, er wird euch selber zum Kote werfen, Mist zum Mist. Vers 3. Dieses Urteil ist in Erfüllung gegangen. Es kommt uns vor wie ein Schwanengesang aufs Priestertum, den hier der letzte Prophet des alten Bundes angestimmt hat. Man wende in der Bibel von Maleachi aus einige Blätter um und man wird im Neuen Testament die Priester noch einmal finden. Erschrocken mit ganz Jerusalem sehen wir dort die Söhne Levis um Herodes versammelt, um zu erforschen, wo der neugeborene König soll geboren sein. Ziemlich genau 100 Mal werden im Neuen Testament die Priester erwähnt und davon 62 Mal bezeichnenderweise als Hohepriester, als Herren der Hierarchie, als Elite, ausgestattet mit Wissen, Macht und Besitz. Und ausnahmslos werden sie von Christus erwähnt als seine Feinde. Es kommt dazu, dass Jesus das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner im Tempel erzählt und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der sich des Verunglückten erbarmt, während Priester und Levit vorübergehen. Schließlich aber stehen wir vor der ebenso unumstößlichen wie schauerlichen Tatsache, dass die eigentlichen Feinde Christi und damit die eigentlichen Feinde Gottes die Priester sind. Der Knecht, dem Petrus bei der Gefangennahme Christi das Ohr abschneidet, ist des hohen Priesters Knecht und Beauftragter. Die Magd, die den Petrus ansprach, als er sich im Hof am Feuer wärmte, ist des hohen Priesters Magd. Der Beschluss, ihn zu töten, ist im Palast des obersten aller Priester, des Kaiphas, der vom Jahre 18 bis 37 Hoherpriester war, gefällt worden. Und über Kaiphas, wie ein Riesenschatten, steht sein Schwiegervater Hannas, der sich rühmen kann, dass er selber von 7 bis 15 den hohen priesterlichen, den heiligen Stuhl besetzt hatte und nach ihm nicht weniger als 5 seiner Söhne, ein Schwiegersohn und ein Enkel, welche nacheinander die gleiche Würde trugen. Hinter dem Pöbel aber, der am Karfreitagmorgen dem Pilatus das Kreuzigungsurteil abtrotzte, stehen Hannas und Kaiphas, und der Ort, da Christus hingerichtet wird, ist die Zentrale der Hierarchie, ist Jerusalem, die Stadt der Priester. Unvorstellbar schrecklich sind damit die Worte des Boten, die er übers Priesteramt sagt, in ihr Gegenteil verkehrt. Das Gesetz der Wahrheit ist nicht in ihrem Munde und Böses ist erfunden worden auf ihren Lippen. Sie wandeln nicht friedsam und aufrecht und sie kreuzigen den, der viele von ihren Sünden bekehrt. Dieser Priesterlippen bewahren die Lehre nicht und vergebens sucht man aus ihrem Munde das Gesetz. Und nun verstehen wir noch einmal und diesmal noch besser, was die Notiz bedeutet, dass der Vorhang im Tempel zerriss von oben an bis unten aus. Gott hat ihn zerrissen von oben an. Der Bund Levis ist damit zu Ende. Es gibt jetzt kein Levitenpriestertum mehr. Die Kreuzigung Christi ist das endgültige und unwiderrufliche Ende allen Levitenpriestertums. Das heißt, die Kreuzigung Christi ist das Ende und der Anfang zugleich. Christus ist eben jetzt an die Stelle des alttestamentlichen Priestertums getreten. Es ist wie eine amtliche Feststellung, wenn der Verfasser des dem Malachi so verwandten Hebräerbriefes das Levitenpriestertum als annulliert und aufgehoben erklärt, indem er Christus den ewigen hohen Priester nennt. Auf diese Weise wird, geheimnisvoll, die Priesterstelle bei Malachi zur Weissagung auf Christus, den einen und einzigen, den zukünftigen und ewigen hohen Priester. Können wir jetzt noch an einen anderen denken als an ihn, wenn wir die Worte hören? Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Munde. Diese Lippen bewahren die Lehre und sind unbestechlich. Diese Lippen dürfen sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Hier ist er, der Engel des Herrn der Heerscharen. Und hier ist mehr als das. Christus ist der hohe Priester, der uns den Zugang zum Vater öffnet, er das Haupt, das im Himmel ist. Er hat aber auf dieser Erde seine Glieder, das ist seine Gemeinde. Anstelle des levitischen Priesters steht nun im neuen Bund nicht etwa der Pfarrer, sondern die Gemeinde. Der Gemeinde ist nun der Schatz der Lehre anvertraut. Die Gemeinde ist mit diesem Schatz gesandt bis an die Enden der Erde. Von ihren Lippen sucht man das Gesetz. In diesem Zusammenhang ist ein sehr vielsagender biblischer Befund zu beachten und zu beherzigen. Nie nämlich werden weder in den Evangelien, noch in der Apostelgeschichte, noch in den Briefen die Jünger oder irgendwelche Gemeindeglieder mehr Priester genannt. Mit einer heiligen Scheu wird hier, diesen Namen betreffend, eine Zurückhaltung, ja eine totale Enthaltung geübt, weil nur einer und ein einziger diesen Namen trägt. Dieses Amt ist abgetan, indem es in Christus erfüllt ist. Ein einziges Mal bei Petrus, 1. Petrus 2,5, ist noch vom heiligen Priestertum die Rede, aber gerade hier ist besonders deutlich damit die ganze Gemeinde, die Gesamtheit der Glieder Christi gemeint. Wohl hat die Gemeinde des Neuen Testaments ihre Gaben und Dienste. Etliche sind Apostel, etliche Evangelisten, Lehrer, Aufseher oder Diakone. Aber sie sind weder ein Stand noch ein Bund. Es gibt jetzt nur noch einen Bund und der umschließt sie trotz verschiedenen Gnadengaben alle mit dem gleichen Heil. Es ist der Bund des Neuen Testamentes im Blute Jesu. Ein evangelischer Pfarrer ist aufgrund des Neuen Testaments nicht Priester, sondern Glied der Gemeinde, durch Gottes Gnade Beauftragter der Gemeinde zum Dienst am Wort und Sakrament. Was jedes Gemeindeglied an seinem Ort, jeder christliche Hausvater, jeder gläubige Jugenderzieher, jeder Kaufmann, der Glied der Gemeinde ist, was jeder christliche Arzt an seinem Orte ist, das und nicht mehr und grundsätzlich vor Gott nichts anderes, ist auch der Pfarrer in seinem Dienst. Dass aber anstelle der Priesterkaste für alle Zeiten nun die Gemeinde getreten ist, da vor Gott alle vom gleichen Gnadenbrot essen und aus dem Kelche trinken, das ist eines der größten Ärgernisse. Wir müssen uns klar darüber sein, dass der natürliche Mensch keinen Gefallen haben kann an einer Gemeinde, die von der Gnade allein lebt. Der natürliche Mensch hat Gefallen an Orden und Bünden, aber nicht an dem einen Bund, dessen Herr und alleiniges Haupt Christus ist. Der natürliche Mensch ist ein geborener Ordenträger und Geheimbündler, der ein uraltes Bedürfnis nach dem Häuptling nicht zu unterdrücken vermag. Er kennt nichts Sehnlicheres, als entweder selber einer Kaste und Elite anzugehören oder eine Elite zu bewundern und zu beklatschen. Und wäre es auch nur auf dem Fußballplatz oder beim Autorennen. Das Elitedenken, das Triumphierende oder Neidische, ist unsere Natur. Es liegt heute besonders dick in der Luft. Die ordengeschmückte Uniform ist mehr denn je große Mode und willkommener Stoff auch für gut republikanische Illustrierte. Ein Kommunist, der vor einiger Zeit ein Spanienbuch schrieb, entwickelte zuletzt darin den Gedanken, dass ein Bund von Elitemenschen kommen müsste, der die Welt aus den Angeln heben und auf ein besseres Geleise schieben könnte. Oh, diese Auslese, die wir ersehnen und der wir blind nachfolgen und gehorchen möchten. Hat nicht Adolf Hitler die Hochzucht einer rassischen Elite verkündet? Und was wir jetzt im Osten und im Westen sehen, ist das etwas anderes als eben auch wieder die Hochzucht einer Elite von Technikern als Beherrschungsapparat und die organisierte Hierarchie von Spezialisten? Und unser schweizerischer Literaturnobelpreisträger hat in seinem Reifewerk auch nichts Neues bringen können, als eben wiederum eine Elite. Hermann Hesse, das Glasperlenspiel. Oh, dieses Elitedenken, das in uns allen steckt. Sich über die anderen erhöhen, auf die anderen hinunterschauen, damit beginnt es jeweilen. Am Ende aller Hierarchien aber, der technischen und der kulturellen, der geistigen und der geistlichen, brannten immer wieder die Vergasungsöfen und die Scheiterhaufen. Christus aber hat an die Stelle der Hierarchie ein für allemal die Gemeinde gesetzt. Aber, fragen wir, ist denn die Gemeinde nicht auch ihrerseits wiederum eine Schar von Auserwählten? Gewiss, aber man beachte doch den Unterschied. Sonst, wenn wir von Auserwählten reden, dann pflegen es irgendwie die oberen 10.000 zu sein, das heißt Menschen, die Kraft eines eigenen Vorzugs sich als auserwählt vorkommen und als auserwählt gelten. Die Auserwähltheit der Christengemeinde aber beruht nicht auf irgendeinem geistigen oder materiellen Vorzug, sondern auf der Erkenntnis unseres Unvermögens und unserer Schuld, positiv gesagt auf dem Wissen um Gottes Gnade. Da wird nicht hochgezüchtet, da könnte man eher sagen, es werde tief gezüchtet. Aber schließlich wird da überhaupt nicht gezüchtet, sondern da wird gedankt, geliebt und gelitten. Nicht, dass etwa in der Gemeinde jegliche natürliche Begabung ausgeschlossen wäre. Aber sie ist nicht der Grund der Erwählung. Einziger Erwählungsgrund ist Christi Gnade. Seht doch nur eure Berufung an, ihr Brüder. Nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Leute von vornehmer Geburt, sondern was vor der Welt töricht ist, hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was vor der Welt schwach ist, hat Gott erwählt, damit er das Starke zu Schanden mache, und was vor der Welt niedrig geboren und was verachtet ist, hat Gott erwählt, das, was nichts gilt, damit er das, was gilt, zunichte mache, auf dass sich kein Fleisch vor Gott rühme. 1. Korinther 1. So sieht die Gemeinde derer aus, die nicht von sich selber und nicht von den Menschen, sondern von Gott erwählt sind. Zuletzt noch eine Frage an die Gemeinde. Wir haben gehört, die Gemeinde sei jetzt Trägerin der Verkündigung. Wenn ohne Vollmacht oder wenn gar völlig verkehrt verkündigt wird, dann ist das die Schuld der Gemeinde. Die Gemeinde hat die Verantwortung. Wie steht es denn mit unserem Botendienst? Sagen wir es ganz banal, können wir predigen? Es müsste anders aussehen in Kirche und Welt, wenn wir es könnten. Wo ist das Wort, das wieder eine Botschaft wäre? Wo ist das Wort, von dem es heißt, Gott sprach, es werde und es ward? Wo ist das Wort, das an Türen und Fenster pocht und an die Herzen? Wo ist die Predigt, die wie Feuer wäre? Wo ergeht die Alarmsirene, weil gepredigt wird? Oh, was so am Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr hinter unseren evangelischen Kirchtüren sich ereignet, das braucht diese Welt kaum mehr zu fürchten, geschweige denn, dass es sie unwiderstehlich lockt und gelüstet. Man verstehe recht. Wir meinen nicht, dass etwa die Kirchen sich füllen müssten. Wenn uns das unbestechliche und vollmächtige Wort geschenkt wird, dann werden die Reihen sich eher lichten. Es ist auch nicht gemeint, dass wir gescheiter oder einfacher predigen müssten. Ach, das alles können wir ja. Aber das Predigen in Vollmacht, auch wenn es ein Gestammel wäre, das ist es, was uns Not tut. Es gilt jetzt auszuschauen nach dem Boten, der den Verzagten und den Trotzigen in geistlicher Vollmacht aus dem Schatz der Lehre auszuteilen vermag, bevor jener Tag anbricht, da kein Bruder mehr den anderen lehren wird.